Mein Thema heute Abend ist, Gott garantiert dir die tägliche Versorgung. Wenn Gott sich zurückzieht, wenn Gott sich nur eine Sekunde wegdreht, nicht hinschaut, und schon ist da. Ich habe so einen lieben Hund gehabt, mag ihn, ich habe den Hund mögen, aber der war ganz frech. Weißt du, wenn meine Kinder Eis gelutscht haben, so, wenn die Eis gelutscht haben, dann war er vorsichtig, hat er nichts getan. Aber sobald ich nur weggeguckt habe, das Eis war weg. Also, und so ist auch der Teufel. Der liebe Gott muss sich nur eine Sekunde abwenden und schon haben wir das, was wir hier haben. In der Endzeit, sagt uns die Bibel, werden die Dämonen, die Teufel oder Satan oder was wir, wie wir die Dinge auch immer nennen möchten, das Böse einfach freigelassen. Dieser Verderber und Verwüster wird freigelassen. Wir sind in der Endzeit. Ich bin dabei, meinen Rundbrief zu schreiben und da behandle ich das Thema Endzeit 2007. Ich glaube, dass im Jahr 2007 einiges passiert. Dieses Jahr ist noch nicht einmal 18 Tage alt oder 19 oder 20 Tage und schon 3 große Stürme, wo einfach uns was zu sagen hat, diese Stürme hier in unserer Gegend, woanders ist was anders. Und Gott hat durch die Stürme geredet. Ich denke nur Katrina. New Orleans hat bis heute sich noch nicht erholt von dem ganzen Sturm. Sodass eine Supermacht mehr herausgefordert wird als durch Irak oder durch irgendeine Armeen oder Terroristen. Schlimme Verwüstungen. Und ich denke jetzt, was auch hier mit diesem Sturm passiert ist. Wo sind die Verwüstungen gewesen? Und ich denke, wenn du so ein bisschen die Nachrichten verfolgt hast, Wittenberg, Lutherstadt, da wo die Bibel übersetzt wurde, der Teufel wütet, der Teufel ist ärgerlich aufs Wort Gottes, der Teufel ist ärgerlich auf die Bibel und da rächt er sich, nur eine Sekunde schaut der liebe Gott weg und schon fast die ganze Stadt oder große Teile dieser Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Und innerhalb von Sekunden. Satan hat eine große Wut, steht es in der Bibel. Große Wut auf das Wort Gottes, große Wut auf Israel, große Wut auf die Gemeinde, große Wut auf die Kinder Gottes, die Gott dienen. Er möchte sie in die Pfanne hauen, sie entmutigen und sagen, wo ist jetzt euer Gott? Aber unser Gott ist immer noch auf dem Plan. Wir sind in der Endzeit. Das alles, was wir hier so erleben, sind Wutausbrüche Satans. Ich möchte zum Eingang Offenbarung Kapitel 12 lesen, Kapitel 12 von Vers 12 bis Vers 17 und es geht um die Endzeit. Und ich werde versuchen, das so zu kombinieren und zusammenzubringen. Gott garantiert in der Endzeit uns seine Fürsorge und seine Treue, seinen Schutz, seinen Segen, seinen Beistand und er wird die Seinen durchbringen. Ihr aber, Land und Meer, sagt der Herr, Offenbarung 12, Vers 12 und folgende Verse, ihr aber Land und Meer müsst zittern, seit der Teufel dort unten bei euch ist. Das ist interessant. Seit der Teufel unten ist. Was ist als nächstes? Was passiert als nächstes? Seine Wut ist ungeheuer groß, denn er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und jetzt verdichtet sich alles. Die Naturkatastrophen, die Ängste, so dass man nicht mehr schlafen kann, das verdichtet sich immer mehr. Als der Drache sah, weiter in der Offenbarung Kapitel 12. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er, die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte, Israel. Es kommt noch. Wenn ich daran denke, was der Chef vom Iran alles vorhat und was die Araber im gewissen Sinne vorhaben und auch die Mächte mit Israel und so weiter vorhaben, die den Sohn geboren hat, als Israel, zu verfolgen. Also Israel muss sich gefasst machen, in diesem Jahr wird es eine ganz große Verfolgung geben. Das Gleiche, was vor 40 Jahren war, die Geschichte wiederholt sich alle 40 Jahre, 1967 im Juni, dieser Sechstagekrieg, was alles passiert. Und jetzt sind die Supermächte dabei, dieses Land zu teilen. Also, ob es jetzt gut oder schlecht ist, dahingestellt. Aber Gott sagt, wehe der Nation, wehe dem Volk, das mein Land teilt. Und Israel, jetzt nicht die Juden, sondern das Land ist Gottes Land. Es ist Gottes Boden. Gott sagt, Israel und Jerusalem ist so sein Fußschemel. So wehe dieser Generation. Und sie verfolgten, die den Sohn geboren hatte, also diese Frau. Aber die Frau erhielt die beiden Flügel des großen Adlers, um ihre Zufluchtsstätte in der Wüste zu finden und dorthin zu fliehen. Dort konnte sie 3,5 Jahre in Sicherheit vor dem Überfall der bösen Schlange leben. Also das ist also prophetisch, was Johannes dort auf der Insel Patmos sieht. Die Schlange ließ riesige Wassermengen aus dem Rachen strömen, um die Frau fortzuschwemmen. Wir wissen, was Nasser wollte, die Juden ins Meer werfen. Und die anderen wollen das auch nicht, was anderes. Der Drache wurde wütend über die Frau und ging fort, um ihre übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Also der Teufel merkt, an diesem Volk habe ich meine Zähne 2000 Jahre ausgebissen, oder 6000 Jahre, 5000 Jahre fast. So, und die habe ich nicht geschafft zu vernichten. Jetzt geht dieser Drache hin und sucht die Nachkommen von dieser Frau zu bekämpfen. Das sind die Gläubigen, das sind die Christen, das bist du, das bin ich, zu bekämpfen. Die sind Menschen, die die Gebote Gottes befolgen und der Botschaft Jesu treu bleiben. Also die wahren Gläubigen und die, die sich auf das Wort Gottes stützen, sich auf das Wort Gottes verlassen, die werden als Nachkommen der Frau hier bezeichnet, also die aus Israel kommen. Das Christentum ist ein, kommt aus Juden heraus, das Heil kommt aus den Juden und dergleichen und so weiter. Und die Verfolgung. So, lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest über das Geschehen um uns herum, um das Weltgeschehen, auch hier, was bei uns im Lande war mit diesem Sturm. Und du bist immer noch der Herr, nicht dieser Kyrill, der auch noch so einen Namen haben, der Herr. Nein, du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige. Und du hast das letzte Wort und nicht die Stürme und nicht der Terror und nicht die Kriege und nicht das Verbrechen und nicht das Morden und nicht das Negative, sondern das Gute. Unser Herr wird siegen. Können wir dazu Amen sagen? Das Gute, unser Herr wird siegen. Als nächstes, was kommt, ich will jetzt nicht prophetisch groß reden, aber ich möchte sagen, als nächstes, was es kommt, ist ein ganz großer Judenhass. Macht euch gefasst. Ob ihr das glaubt oder nicht, ein großer Judenhass. Denn die Geschichte wiederholt sich oder die Geschichte funktioniert. Ich sage euch ganz kurz und ganz schnell, wie die Geschichte funktioniert. Das, was vor 50 bis 70 Jahren gesät wurde, das geht auf. Nicht was gesät wird gerade und so weiter. Was wir heute predigen, was wir heute reden, erst in 70 Jahren wird es funktionieren. Das ist Geschichte. Maximal 50 bis 70 Jahren. Und was ist vor 50 bis 70 Jahren gewesen? Nazi. Zweiter Weltkrieg. Judenhass. Konzentrationslager. Und so weiter. Und das geht auf. Und deshalb, man muss auch nicht wundern, dass jetzt diese Filme gezeigt werden. Also eigentlich, ich würde nicht auf der einen Seite die Radikalen bekämpfen und gegen die Radikalen vorgehen und so weiter. Oder die Nazis vorgehen. Sondern ich würde gegen die Medien vorgehen, die solche Filme zeigen. So Kriegsfilme mit Nazi-Symbolen etc. Die sind die Medienleute, die lassen diesen Samen aufgehen wieder und begießen diesen Samen. Und wenn die Juden fertig sind, kommen die Christen. Und wahre Gläubige sollten sich auf Verfolgung bereit machen. Also wenn du wahrer Christ sein willst, musst du auf Anfechtung dich einstellen, musst auf Angriffe dich einstellen. Du lebst heute so sicher wie in einer festen Burg. Heute greift dich niemand an, aber weltweit werden Christen verfolgt. Und in dem letzten Jahrhundert oder in dem vergangenen Jahrhundert starben mehr Christen für ihren Herrn und ihren Glauben als in den ersten Jahrhunderten. Also Verfolgung. Die Fundamentalisten, egal welcher Schattierung, wo die herkommen, die sich auf das Wort Gottes und die Gebote Gottes verlassen und zu Jesus die Treue halten. Zurzeit ist es in Weihnachten abzuschaffen. Weihnachtsbaum nennt man heute Gemeinschaftsbaum und blöd eigentlich. Weißt du, man will ja die Moslems nicht verärgern, man will die Juden nicht verärgern und was weiß ich, wer doch nicht verärgern will. Und auch jetzt als Bush die Weihnachtsgrüße verschickte, und man sieht, so ein frommer Präsident in Amerika, als er Weihnachtsgrüße verschickte, dann hat er nichts mehr von Weihnachten geschrieben. Nur noch von diesem Jahresfest und von Jahreswechseln. Und anstatt früher hat man auch Gottes Segen gewünscht und Weihnachten, gesegnete Weihnachten gewünscht. Das ist nicht mehr in. In Rundfunk in USA gibt es also schon freie private Rundfunksprogramme, die senden den Namen Jesus nicht mehr. Wenn der Name Jesus kommt, kommt Piep. So, und in Holland, als Beispiel, sind religiöse Sendungen aus den öffentlichen Programmen genommen worden. Also, wir sind mittendrin in der Endzeit. Wir merken das bloß manchmal gar nicht so groß. Die Verfolgten, wir lesen hier, das Weib floh in die Wüste. Und Wüste ist immer so eine Zufluchtsstätte für das Kinder Gottes gewesen. Dass wir hier sind, ist vielleicht auch gerade so eine Führung Gottes, dass wir die Zeit, wenn das alles geschieht, in Sicherheit sind. Wir können auch zusammenrücken, kein Problem. Und geborgen in Gott. Keiner sucht uns, keiner weiß, wo wir sind. Im Untergrund. Wahre Gemeinde Jesu überlebt im Untergrund. Ich denke nur an die Christen in Rumänien, die Christen in Russland, die ganze Untergrundkirche. Die sind vom Geist Gottes geleitet worden. Und als ich in Russland war, ich erzähle den Leuten von der Fall Berliner Mauer und etc. Kurz danach war ich also dort, also nachdem die Mauer gefallen ist, Dann macht meine Übersetzerin, die mich übersetzt, sagt er, wie bitte, was ist das? Berliner Mauer. Und dann habe ich den Bischof dort gefragt, sag mal, lesen eure Leute keine Zeitung, hören sie keine Nachrichten, sehen sie kein Fernsehen? Nein, sagte er. Weißt du, was wir an Informationen brauchen, das kriegen wir von oben, von Gott. Und wenn Gott uns sagen wird, und er wird uns im richtigen Moment sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und diese Untergrundkirche in Russland hat schon 70 Jahre überlebt und lebt immer noch und fühlt sich bester Gesundheit. Also die, die Gott vertrauen, die werden von Gott übernatürlich geführt, übernatürlich versorgt. Also wir brauchen als Kinder Gottes gar keine Angst haben, was kommt auf uns zu? Unser Herr kommt uns entgegen. Die Gemeinde Jesu und wird der Welt entfliehen und wird von Gott versorgt auf übernatürliche Art und Weise. Oder wird es vielleicht keine Kasse geben, so dass wir hier Opfer aufnehmen. So wie in Rumänien, als sie so Gemeindehäuser gebaut haben. Und ihr müsst sehen, was für Gemeindehäuser die haben. Die haben Gottesdienstplätze mit, und das in Ceausescu-Zeit aufgebaut mit 5000 Sitzplätzen. Und die haben ganz toll gebaut. Der eine hat Ziegel mitgenommen, der andere hat Steine gekauft, der andere hat Fenster gekauft, der andere hat Türen gekauft. Jeder hat mitgebracht und immer das bezahlt, was die Gemeinde gebraucht hat. Und es ging gar nicht über Bücher. Ceausescu wusste nicht, wie können die Christen solche Bauten hinstellen. Vorne durften sie nicht an der Straße bauen. Vorne haben sie wie ein Wohnhaus, hat das Haus ausgesehen, sind manche Versammlungssaal. Aber da hinten ist riesige Halle mit für 5000 Leute. Mit 3 Stockwerke, wunderbare, das Podium, Taufbecken, alles drum und dran eingebaut. Wir werden im Untergrund leben müssen eines Tages. Und die Gemeinde Jesu hat alle Zeiten im Untergrund gelebt. Und wenn ich jetzt sehe, was dieser Sturm, worauf es abgezielt hat, und sogar die Burg, die Jahrhunderte getrotzt hat, Wartburg, ist beschädigt. Also da, wo Luther die Bibel übersetzt hat, da, wo Reformation ausging, der Teufel hat eine große Wut. Und das ist gut so. Denn wir sind richtig. Er wütet gegen die Gläubigen. Da kann die Gemeinde nicht ausstehen. Da kann das Wort Gottes nicht ausstehen. Aber er kann die Gemeinde nicht vernichten. Die Bibel sagt, die Pforten der Hölle, Matthäus 16, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die überlebende und überwindende Gemeinde des Herrn hat ein paar Merkmale und die will ich ganz schnell hier nehmen. So über diese überlebende Gemeinde. Zuerst einmal, sie gehorcht den Geboten Gottes. Nicht den Gesetzen dieser Welt. Gott muss man mehr gehorchen als dem Kaiser. Und Gott muss man mehr geben als dem Kaiser. Und was Gott gehört, das muss man Gott geben. Die Gemeinde, also die wahre Gemeinde, die hält sich absolut an den Herrn. Sie halten sich an das Wort Gottes. Sie kennen ihre Bibel. Sie leben ihre Bibel aus. Sie glauben an die Bibel und sie sagen, das ist Wort Gottes, so wie ich das jetzt hier, man kann sagen, ja gut, es war Unwetter, aber von nichts kommt nichts. Jesus erzählt vom Wind, vom Heiligen Geist, dass der Johannes 3, es wie ein Wind weht, es kommt, du weißt nicht, woher es kommt und wohin es geht. Ich darf dir sagen, die Angriffe, das Negative kommt immer vom Teufel. Alles Negative kommt vom Teufel. Und wir wissen, was in der Bibel drinsteht, was auf uns zukommt und deshalb, wir sind vorgewarnt. Das ist also ein Kennzeichen der glaubenden, siegenden, überwindenden Gemeinde, der überlebenden Gemeinde. Sie glaubt den Geboten Gottes und sie hält sich fest an das Zeugnis Jesu Christi oder an dem Zeugnis für Jesus. Sie bekennt sich zu Jesus. Und der Teufel hat abgesehen, aus der Musik, aus allen möglichen Bereichen 3 Sachen rauszunehmen. Das Kreuz. Aus dem Gericht soll das Kreuz. Eine britische Armee, also British Airways, der Fluggesellschaft, hat ihren Leuten verboten, oder den Stewardessen Kreuz zu tragen, so als Halskette, als Amulett. Also wir sind schon, sogar die Engländer. Also das Kreuz wird verboten, das Kreuz wird überall ausgeklammert. Dann der Name Jesus. Und bei den Christen, bei den Frommen, Charismatikern und Pfingstern auch, zum großen Teil, und Freikirchlern, das ist ein Thema, was ausgeklammert wird. Und auch bei den Juden, messianischen Juden, das Blut Jesu. Das Blut Jesu. Darüber kann man nicht sprechen, das ist, kein Mensch versteht es, das ist auch so zu bestialisch. Aber wir sind erlöst. Nicht mit Gold und Silber, sondern durch das teure Blut unseres Herrn Jesus. Also du hast festgehalten an einem Zeugnis. Man will verbieten, den Christen zu missionieren in Indien. Da werden in manchen Staaten bereits jetzt schon Gesetze ausgelassen und rausgegeben. Also man darf nicht konvertieren, Leute bekehren oder islamischen Länder, dann ist es sogar tödlich, wenn du jemanden bekehrst, wenn man verfolgt, Zeugnis geben Und ich möchte euch Mut machen, Geschwister, gebt so lange Zeugnis, solange ihr noch Zeugnis geben könnt. Erzählt von Jesus, solange ihr noch von Jesus erzählen könnt. Verteilt Traktate, solange ihr noch Traktate verteilen könnt. Es wird verboten sein, aber die Kinder Gottes lassen sich nicht verbieten, für Gott zu arbeiten, für Gott aktiv zu sein. Und die, die wirklich an Jesus glauben, die bleiben aktiv, auch im Untergrund. Aktive Christen. Also die bibeltreuen und aktiven Christen werden verfolgt. Und ich habe keine Angst vor diesen Dingen. Warum? Weil Gott mein Leben in seiner Hand hat. Nun, niemand kann uns aus seiner Hand reißen, Römer 8. Weder hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges, auch nicht die Wut Satans. Keine Kreatur. Und zu dieser keiner Kreatur gehört auch Luzifer, gehört der Fürst dieser Welt, gehören die Mächte dieser Welt, gehören die Politiker, gehören die Tyrannen, gehören die Diktatoren dazu. Keine Macht kann uns reißen aus der Hand Gottes. Und das Gute dabei ist, ich weiß das Ende von all diesen Kerle. Ich weiß das Ende vom Antichristen, ich weiß das Ende vom falschen Propheten, ich weiß das Ende vom Tier, dem Drachen, ich weiß also von all diesen Mächtigen, weiß ich ihr Ende, der Abgrund. Also was soll's, wenn ich das Ende bereits weiß und die Sache bereits feststeht, warum soll ich mich dann noch aufregen über die Dinge? Und Satan wurde geworfen wie ein Blitz aus dem Himmel, er ist bereits hier unten. Und er will nur jetzt die Gotteskinder ein bisschen verunsichern und stören. Gestern habe ich vom Stören was gesagt. Gott erlaubt Störungen, damit wir uns ganz fest an Jesus halten. Und Gott hat alles unter Kontrolle. Amen. Gott hat alles unter Kontrolle. Mein Gestern, mein Heute und mein Morgen oder unser. So, heute, Gott wird uns versorgen. In der Wüste. Die Erde hat der Frau und ihrem Kneblein geholfen. Das ist die Welt. Also Gott wird uns auf übernatürliche Art und Weise versorgen, so dass wir verblüfft und überrascht sein werden. Gott hat die Fülle. Ich möchte die Geschichte vom verlorenen Sohn an dieser Geschichte, ich habe mal 3 Wochen, Abend für Abend und Sonntag früh und Sonntagabend, nichts anderes gepredigt als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da steckt so viel Sprengstoff drin, so viel Dynamit, so viel Botschaft, so viel Kraft steckt in diesem, wenn wir das richtig verstehen. Dass der verlorene Sohn wusste und sagte, mein Vater hat Brot die Fülle. Mein Vater hat Brot die Fülle. Mein Vater ist so reich. Mein Vater besitzt alles. Und ich bin so weit weg von ihm. Und ich darbe. Und er hat alles ausreichend. Viele Menschen laufen Gott weg. Laufen Gott aus der Schule und denken, woanders ist immer besser. Woanders ist schöner. Und dann landen sie letztendlich beim Schweinebauer. Aber der gibt ihm nicht einmal, womit er seinen Bauch füllen könnte, sich sättigen könnte. Wenn ich für meinen Vater arbeite, hat er sich gesagt, wird er mich versorgen. Und Geschwister, genau das ist, Gott gibt dir täglich, was du brauchst. Wenn du für Gott lebst, wenn du für Gott arbeitest, wirst du täglich von Gott versorgt mit all dem, was du brauchst. Wenn du ihm dienst, und deshalb ist die Voraussetzung, dienst du mit allem, was du hast, Gott. Du sollst Gott lieben wie? Das ist das erste und große Gebot. Und manche nehmen erst das zweite als das große Gebot, aber das sind die Sozialisten. Aber Gott will, dass wir das erste Gebot zuerst mal beherzigen. Du sollst Gott lieben von ganzer Seele, von ganzen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Und dann erst, wenn du noch Zeit hast und Muße und Lust hast, deinen Nächsten wie dich selbst. Und da bleibt uns schon noch Zeit. Denn wir werden von Gott so gut versorgt, dass wir noch anderen abgeben können. Aber wir können anderen nichts abgeben, wenn wir Gott nicht dienen, wenn Gott nicht Nummer 1 ist in unserem Leben. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch solches alles zufallen. Gott versorgt seine Kinder, sein Volk, seine Gemeinde mit allem, was sie brauchen. Und Gott weiß, was du heute Abend brauchst. Jesus schickt niemand von sich, wenn du zu ihm kommst, wenn du in Gottesdienst regelmäßig gehst, sag dir eines, Gott wird dich nicht hungrig wegschicken. Wir haben einen lieben Bruder hier mal bei uns gehabt, ich weiß nicht, ob er noch lebt oder nicht lebt, aber Christa Lehmann, sie kennt diesen Bruder Popov, und er hat hier im Gottesdienst bei uns mal erzählt, hier in Neukölln ist dieses Wunder passiert. Es war in der Kriegszeit und da bekommen sie Besuch von irgendwoher, wie Prediger halt sind, kommen Besuch, unerwarteter Besuch und nicht wenige. Und dann sagt seine Gerda, hör mal, wir haben kein Brot zu Hause, wir haben nichts zu Hause. Und dann sagt er, ja, was hast du noch zu Hause? Ich habe so ein Kantenbrot noch da. Dann sagte er, das reicht vollkommen aus. Das war sein Zeugnis. Und dann haben sie gebetet, das Brot gebrochen, so wie in den Tagen Jesu. Sie sind alle satt geworden und es ist immer noch was übrig geblieben. Und Und ja, auf jeden Fall, die sind so durchgekommen und so versorgt worden. Das hat mich ermutigt. Hier in Berlin, in Neukölln, ist das passiert. Also, was Gott in Neukölln, Berlin vor 40 Jahren tun konnte, das kann er heute noch und das kann er morgen und übermorgen auch noch auf wunderbare Art und Weise versorgen. Und alle, die Jesus dienen, die zu Jesus kommen, die gehen nicht hungrig weg. Jesus sagt, diese Leute hier hören mir schon 3 Tage zu und ich höre, wie ihr Magen knurrt. Dann gebt ihr ihnen zu essen. Aber Herr, Meister, wir haben gar nichts. Wir haben 280 Denare in der Kasse. Aber was ist das für so viele? So viele Bäcker gibt's da ringsherum nicht, dass sie Brot kaufen könnten und so weiter. Und dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Der Herr, der damals aus 5 Broten und 2 Fischen tausende speiste, dieser Herr ist immer noch derselbe, oder? Halleluja. Er kann Wunder vollbringen und er wird Wunder vollbringen. Und wir werden Versorgungswunder in der Endzeit erleben. Ich habe das gelesen. Und das Weib oder die Frau hier und das Kneblein, sie wurden versorgt 3,5 Jahre. Und da fällt mir gleich ein, die Versorgung von Elia. 3,5 Jahre. Da kann die Dürre kommen, da kann kommen, was da will. Wir werden versorgt, übernatürlich. Und wenn ich so die Bibel aufmerksam studiere, stelle ich eines fest, immer in Krisen, immer wenn das Volk Gottes in der Wüste war, immer wenn sie Katastrophen hatten, immer wenn die Kinder Gottes nicht weiter wussten, sie wurden übernatürlich versorgt. Israel 40 Jahre mit Manna, mit Fleisch, mit Wasser. Wunderbar versorgt. Gott versorgt die Seinen. Wenn wir uns nur zu Gott halten, hält Gott sich zu uns. Das ist die Voraussetzung. Jesus fragt seine Jünger, als er dann so mal sie diskutieren, weißt du, im Essen muss man ja immer wieder mal reden und sprechen, habt ihr je Mangel gehabt? Die haben Ehren ausgerauft auf dem Feld. Es war nicht immer Kuchen und Schlagsahne und Schnitzel, aber wir haben keinen Mangel gehabt. Voll Gottes wird kein Mangel haben, auch wenn sie vielleicht nicht immer Kuchen haben. Habt ihr je Mangel gehabt? Und Jesu erstes Wunder war ein Versorgungswunder. Was hat er in Kana vollbracht? Aus Wasser Wein gemacht. Versorgungswunder. Der Wein geht ihnen aus. Leute, wir werden Wunder über Wunder erleben, wenn die Not anhebt. Weißt du, solange wir keine Not haben, solange wir den Bäcker um die Ecke haben und noch so ein paar andere Bäcker haben oder hier im Laden 280 verschiedene Brotsorten kaufen können, da brauche ich doch nicht den lieben Gott. Ich sollte nur mein Geld ein bisschen einteilen und dann kaufen. Aber wenn kein Brot mehr gibt. Kinder Gottes werden immer zu essen haben. Die Kinder Israel, als sie in Ägypten waren, sie waren versorgt mit allem, was sie hatten. Gerichte gegenüber die Welt. Gott bringt die Seinen durch. Und Gott gibt es täglich, was du brauchst. Wir kommen in Engpässe, wir kommen in Stürmen, wir kommen in Gefahren. Aber der Herr stillt die Stürme, der Herr schafft Wunder. Das war das erste Wunder in Kana, Wasser und Wein. Und als sie rauskamen aus Ägypten, 40 Jahre Manna in der Wüste, Versorgungswunder. Elia wurde versorgt von Raben. Würdest du Geierfleisch essen? Also Fleisch, das aus der Mülltonne kommt? Das war Rabenfleisch. Die Raben haben irgendwo ein Kadaver gefunden und ein verendetes Tier und so weiter. Also wenn du von Gott versorgt werden möchtest, darfst du kein Feinschmecker sein. Also wir stellen uns ja auf ein, wir wollen einstellen. Also wenn das passiert, wenn das tatsächlich kommt und das kommt, dann darfst du nicht nörgeln. In der Bibel heißt es, was dir vorgesetzt wird, das ess und frag nicht, ist das so, wo kommt das her, wer hat das gebacken, wer hat das gemacht, wer hat das gekocht. Er musste das nehmen und Geschwister, Versorgung ist immer, diese übernatürliche Versorgung, das annehmen, was Gott auf den Tisch bringt. Mir schmeckt das nicht, Herr. Ich weiß, wo das herkommt. Das ist so ein alter Hammel gewesen. Oder von einem alten Gaul. Oder ein Esel. Nee, Herr, ich möchte so ein Lammfleisch. Nein, der Herr sagt, das ist. Und die erste Lektion, die Elia, und wir möchten mit dem Elia mitgehen und sehen, wie Versorgungswunder funktionieren. Der Elia musste das nehmen, was Gott ihm serviert. Zuerst hat er sich geekelt. Ich habe von Christen in Mongolei gehört, als sie dort ankamen, das hat sie geekelt, sie mussten Ratten essen. Ratten sind dort Delikatesse. Schau mal vor, du müsstest Ratte. Und das ist wie Menschen in manchen Kulturen und Dings, oder Krokodile oder Känguru. Das ist jetzt mittlerweile, nachdem diese Gammelfleischgeschichte da war, das ist schon Delikatesse geworden bei uns. Oder so Leckerbissen zum Teil. Also Feinschmecker. Also Feinschmecker werden von Gott nicht versorgt, sondern die Demütigen. Gott demütigt uns, bevor er uns richtig versorgen kann. Willst du alles nehmen, was ich dir gebe? Nimm, schlachte und iss alles, was so auf diesem Tuch liegt, Petrus. Nein, Herr, ich habe noch nie was Unreines und Gemeines gegessen. Aber der Herr sagt, alles, was ich gereinigt habe, das iss mal. Rabenfutter. Das ist die erste Station, die erste Etappe, wie Gott einen versorgt. Dann das zweite, nachdem er das gelernt hat, Danke zu sagen für Rabenfutter. Dann das nächste, geh zu der Witwe. Weißt du, das ist schon ein Skandal. Du kannst dir nicht aussuchen, wenn Gott dich versorgt, dann musst du das tun, was er sagt. Geh zur Witwe und lass dich versorgen. Und jetzt kommst du dorthin, der hat selber nichts. Dann suchst du Menschen, und Gott wird uns versorgen durch Menschen, die selber nichts haben. Durch Witwen und Waisen. Also diese tägliche Versorgung ist dir sicher, aber nicht so, wie du gedacht hast. Total anders. Gott ist ein Gott, der total anders ist, der nicht in unser Schema, nicht in unsere Kultur, nicht in unsere Religion, nicht in unsere Fantasie, nicht in unsere Vorstellungen hineinpasst. Er ist total anders. Geh zu der Witwe. Geh zum Sozialamt. Geh zu den Armen. Oder, der Herr Jesus, geh zu den Pharisäern. Der Herr Jesus hat sich von den Pharisäern durchfüttern lassen. Der Herr Jesus hat nie, du kannst mir nirgendwo finden, zeigen eine Stelle in der Bibel, dass er zu den Armen gegangen ist. Zachäus, zu dir muss ich heute einkehren. Oder Simon, der Pharisäer, sogar ein aussätziger Pharisäer, zu dem ist er hingegangen. Die Reichen, die Geschäftsleute, die Zöllner, die haben Jesus durchgefüttert. Total gegen die Vorstellung. Auch der Herr Jesus musste das lernen. Weißt du, als wir da drüben in der anderen Kirche die Heizung eingebaut haben, die würden heute noch frieren. Als wir dort die Heizung eingebaut haben, dann irgendwie, wir haben überall Geld gesucht, wo kriegt man Darlehen, wo kriegt man Geld und so weiter. Und dann kam die Idee, wenn sie Theater richten können, Klassenlotterie. Aber dann kamen die Stimmen, und ich höre sie heute noch, manche haben gesagt, das geht nicht, das kann man nicht, das ist Glücksspielgeld, das ist blutiges Geld oder mit Blut verklebtes Geld und so weiter. Und so, das könnt ihr nicht. Aber wenn die anderen kein Geld haben, wenn Christen kein Geld haben, wenn die Geschäftsleute kein Geld geben, wir haben Briefe geschrieben. Timo, hast du nicht auch Briefe mitgeschrieben? Briefe, da ein paar Brocken gekriegt und da ein paar Brocken bekommen. Aber weißt du, Tabus. Wir müssen lernen, Tabus zu brechen und sagen, das möchte ich damit nichts zu tun haben. Ich war froh, dass ich das hatte. Zinsloses Darlehen. Ja gut, wir zahlen es zurück, wir wollen es nicht behalten. Wir müssen lernen, auch Verbotenes anzunehmen und sagen, nein, das kann man nicht. Weißt du, Gott will dich versorgen und Gott will lernen, bist du zu allem bereit. Und solange du nicht zu allem bereit bist, brauchst du Gott nicht bitten, Herr, hilf mir. Wir müssen lernen, und das ist eine Phase, die wir lernen werden oder lernen müssen, wo Gott lehrt uns. Gott ist selbst der Lehrmeister. Gott ist der beste Sonntagsschullehrer, der beste Prediger. Gott selbst ist der Heilige Geist ist der beste Führer und Leiter. David, nur als Beispiel. In Markus Kapitel 2 wird uns die Geschichte erzählt von Vers 23. David muss die Schaubrote aus dem Tempel essen, die nur die Priester essen durften. David durfte eigentlich das nicht einmal anrühren zum Angucken. Es war nur für die Priester. Aber er war in Not, er war in Bedrängnis, er war auf der Flucht und er sagt, Priester, hast du noch was zu essen? Der Priester sagt, ich habe hier nichts im Haus, außer 1. Samuel 21, könnt ihr nachlesen. Ich habe nur ein paar Schaubrote und das Schwert Goliaths. Dann sagt er, gib her. Und Gott hat ihn nicht gestraft. Weißt du, der Gesalbte, dem Gesalbten ist alles gesalbt. Halleluja. Ob jetzt der Priester ist oder König ist oder Prophet ist, dem Gesalbten. Weißt du, der Gesalbte, die Schaubrote. Für was sollen die Schaubrote da hier noch weiterstehen? Wir sind im Kampf, wir sind im Krieg, wir sind in Not. Sollen es die Mäuse fressen? Das ist für die Heiligen. Gott will die Heiligen versorgen. Und die wurden im Tempel gebracht, so als Erstlingsgabe von der Erstlingsernte. Und wenn ich Jesus anschaue, er brach ständig, ab Markus Kapitel 2 von Vers 23 bis Kapitel 3, er brach ständig die Tabus, er heilte am Sabbat, als wenn es die andere Zeit nicht möglich gewesen wäre zu heilen. Nein, am Sabbat hat er getan. Er hat sich mit Zöllnern abgegeben, mit Frauen abgegeben, was alles Tabu war. Also in der Notzeit oder in Zeit, wo Menschen nicht weiter wissen, nicht weiter können, da sind alle Mittel recht um Gottes Willen durchzusetzen und sich zu verwirklichen und zum Überleben. Oder du kannst auch verhungern. Kannst sagen, ich nehme Rabenfleisch nicht. Nein, das ist unrein, das ist Kadaver. Oder zu der Witwe, geh nicht hin. Verhungere. Ach, der Elia wäre schon längst gestorben. Hätte nie Gott dienen können. Wäre nie ein Segen gewesen, wenn er zu fein gewesen wäre. Oder Johannes der Täufer, was hat er gegessen in der Wüste? Heuschrecken und wilden Honig. Pfui. Heuschrecken. Und das noch als Delikatesse. Eigentlich ihm als Priestersohn stand feines Mehl. Schön weiß. Brot und so weiter. Das stand ihm als Priestersohn zu. Und dann, was trug er? Einen leinenen Kamelhaarmantel. Das war sowieso, Kamele waren unreine Tiere. Und von unreinem Tier musste so einen Mantel tragen, als Prophet Gottes. Und nur so konnte er als Wegbereiter des Herrn sein. Leute, wenn wir Gott dienen wollen, müssen wir alles vergessen, was wir gelernt und was uns gesagt worden ist, was uns eingetrichtert wurde, was wir als wahre Münze mal irgendwo genommen haben, und wir müssen total umdenken. Gott versorgt uns, aber sind wir bereit, total umzudenken? Bist du auch bereit, total umzudenken, wenn der Arzt sagt, du kannst nicht mehr gesund werden, du bist krank, unheilbar? Wenn du das glaubst, dann bist es auch. Aber Lob und Dank. Es gab Menschen, die haben sich nicht an die Information oder den Vorgaben und Gesetzen gehalten. Sie haben das gebrochen und gesagt, der Arzt hat gesagt, ich kann nicht geheilt werden, aber da gibt's noch einen da oben, der sagt, ich kann geheilt werden. Mir kann geholfen werden. Ich kann durchkommen. Und Gott hat Wege. So, die Erde half der Frau, Offenbarung Kapitel 12, Vers 16. Die Erde half der Frau. Und es kann passieren, dass plötzlich sogar die Moslems den Christen helfen. Von denen, und sag nie, die Erde half der Frau. Und vielleicht die, wo wir dachten, dass die helfen würden, die ziehen sich zurück. Aber die, von denen wir überhaupt nicht erwartet haben, dass sie uns helfen würden, die springen in die Bresche. Und die sagen, das darf nicht sein. Und ich denke nur an Voltaire. Weißt du, Voltaire kann man denken, was man will über ihn. Aber auf jeden Fall, der hat sich eingesetzt für eine Hugenottenfamilie. Und hat sogar hingewirkt, dass sogar der französische Kaiser sich oder Kaiserhof sich entschuldigt hat, was sie angetan haben dieser Hugenottenfamilie, weil er das als Unrecht fand. Gottesleugner, Atheist würde man sagen. Und er setzt sich dann für eine Familie, die verfolgt waren wegen ihres Glaubens, enteignet worden sind, und die mussten wieder hergestellt werden. Und es kann passieren, dass sogar Ungläubige für uns in die Bresche springen, sich einsetzen. Also, und die Erde half der Frau. Gott versorgt uns, aber nicht so, wie wir denken. Nicht, wie wir denken. Das können Gesetze sein, es können Versicherungen sein. Plötzlich, Gott versorgt dich ganz anders, wie du denkst. Also bei mir, wir haben jetzt auch an den Sturm gedacht, diese Tage. Zum ersten Mal kaufe ich ein nagelneues Auto. Dachte, das ist schön, neues Auto und so weiter. Meine Frau fährt dieses Auto da zwischen Augsburg und Lech. Fällt und fährt gegen einen Baum, Totalschaden, nach 3 Wochen. Habe ich gedacht, oh Gott, mein Herr, was haben wir verbrochen? Ich muss eines sagen, ich war nicht glücklich, das Auto war mir zu leicht. Zu viel PS, aber zu leicht. Und ich wollte ein schwereres Auto haben. Und ich war nicht glücklich. Aber weißt du, Gott sieht auch, dass du undankbar bist. Und ich habe meiner Frau gesagt, ich hätte gerne ein anderes Auto, schweres Auto. Jetzt haben wir schon gekauft und schon bezahlt und was soll was. Wie das so ist, ich habe Schrott, nagelneues Auto. Und ich bete und sage, mein Gott, warum das alles? Und dann muss, weil sie noch so ein Gelände abgefahren hat, also noch eine Flöcke umgefahren hat und so weiter. Also Baum, die Birke steht, aber alles nach, was noch hinter der Birke oder vor der Birke war. Und von der Straße zur Birke. Das alles war defekt. Und wir mussten also der Versicherung melden, dass wir Schaden angerichtet haben auf der Straße. Und dann fragt der Versicherungssachbearbeiter, wer ist schuld? Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich sagte einfach so in meinem Blödsinn, der Wind. Sagte, wie bitte? Ja, der Wind. dann sagt, bringen Sie den Nachweis, dass es Windstärke 8 gewesen ist, und dann kann man das regeln. Und dann habe ich Beweis vom Wetteramt für dieses Gebiet, extra das Wetteramt angerufen, ich brauche eine Bestätigung, schriftliche, amtliche Bestätigung, was für Windstärke war. Ich glaube, war es sogar 9 oder 10. Und ich habe mein Auto ersetzt bekommen und meinen Schrott verkaufen können und ich habe das schwerere Auto kaufen können. Aber du siehst zuerst einmal, wer ist schuld? Der Wind. Zuerst, wir konnten die erste Nacht gar nicht schlafen. Mein heiliges Blechle ist kaputt. War ruiniert. Mein Geld war futsch. Kann nur noch Schrott. Hab nur noch Schrott. Ganz total weltliche Dinge, natürliche Dinge passieren, die uns dann versorgen. Und dieser Elia, Rabenbrot, Witwenbrot, und jetzt kommt die dritte Phase, und jetzt kommt dieses übernatürliche Engelbrot. Und wir wissen, der will sterben, er will nicht mehr weitermachen, es ist Ende, aus, vorbei. Jetzt, ich bin nicht besser wie meine Ahnen. Er will sterben. Und dann frisches Brot und frisches Wasser. Engelspeise. Und in dieser Kraft ging er dann 40 Jahre und so weiter. Er musste von Gott versorgt werden. Also, da gab es jetzt keine Witwe mehr. Und jetzt war der Engel da. Geschwister, bevor wir Engelbrot essen, kommen zuerst Raben, kommt zuerst die Witwe. Und erst dann kannst du Hände ausstrecken und sagen, Gott, gib mir Himmelsbrot, Engelbrot. Und solange wir noch nicht von Rabenbrot gegessen haben und Witwenbrot gegessen haben oder Weißenbrot gegessen haben, solange geht's nicht. Aber dieser Elia will ja nicht aufstehen. Gott muss ihn ein paar Mal wecken und ein paar Mal zurufen. Elia, steh auf. Du musst immer das nehmen, was Gott auf den Tisch bringt. Was Gott serviert. Wenn er dir Weißbrot gibt, dann nimm das Weißbrot. Wenn er das Schwarzbrot gibt, nimm das Schwarzbrot. Er deckt den Tisch. Er ist der Speisemeister. Er ist der Küchenchef. Er ist der Versorger. Du und ich, wir leben ja auf seine Kosten. Also ich nehme das, was er mir anbietet. Wir müssen lernen, das zu nehmen, was Gott uns gibt. Und zwar mit Danksagung. Wenn er uns nichts gibt, dann fasten wir halt. Aber er wird nie dich zum Fasten zwingen. Denn der Herr Jesus schon nach 3 Tagen schon Probleme hatte und sagte, also ich kann die Leute nicht wegschicken, die müssen was essen. Gott gibt uns das tägliche Manna. Das hat er damals Israel gegeben und er will uns auch heute täglich versorgen mit allem, was wir brauchen. Er kümmert sich um das Tägliche. Und im Vater Unser wird uns sogar gelehrt und du sollst sagen, unser tägliches Brot gib uns täglich. So steht es drin. Täglich, das tägliche Brot. Wir brauchen das tagtäglich. Die tägliche Versorgung, tagtäglich. Und wir sollten darum beten. Ich kann nicht zu Gott kommen und sagen, Gott, weißt du, nächstes Jahr Silvester, da haben wir eine Feier. Bring uns alle Lebensmittel, die wir brauchen für diese Fete. Nein, wenn Silvester kommt, wir kriegen Silvestergaben. Oder im Sommer und so weiter. Weißt du, so wie deine Kraft und deine Arbeit ist, so ist auch deine Kraft. Gott gibt dir immer das, was du brauchst. Immer für die Situation. Immer für den Augenblick. Gott gibt nie im Voraus. Und er sagt, wir sollen nicht Schätze sammeln, wir sollen keine Kornhäuser uns anlegen. Gott versorgt uns. Und du sollst dich auf die Versorgung Gottes verlassen. Wenn du das nicht gelernt hast, kannst du nicht richtig glauben. Weißt du, und Gott erlaubt es dir, dass du durch Tiefen gehst, damit du sagst, also mein Gott kann's. Es war schon in den 70er Jahren. Da gab es damals dieses Vermögen wirksame Sparen. Also Arbeitnehmer, die konnten da was Vertrag abschließen und da hat der Arbeitgeber die Hälfte gezahlt und der Arbeitnehmer was gezahlt und es gab sowas. Und dann kriege ich einen Brief von unserem Gemeindeleiter und sagte, Bruder Matutis oder alle Pastoren sollen sowas abschließen. Und dann, damals war Israel 67, also das war kurz danach, dann und so weiter. Und ich war so begeistert, Jesus kommt wieder. Halleluja. Und wir sind in der Endzeit mittendrin. Und dann schreibt er so, wir müssen so ein Vermögen wirksames Sparen, da so einen Vertrag anschaffen. Ich schrieb zurück, lieber Bruder, sowieso erkennst du nicht die Zeichen der Zeit, der Herr steht vor der Tür. Und jetzt kommst du mit so bürgerlichem Kleinkram, schließt Versicherungsverträge ab und dergleichen. Und unser Bruder Matthäus hat nicht abgeschlossen, weil er geglaubt hat, Jesus kommt wieder. Jeden Augenblick müsste er kommen. Ist nicht gekommen. Aber was ist mit meinem Geld? Die anderen, die haben da eingezahlt, schön brav. Ihre Hälfte und dann der Arbeitnehmer ihre Hälfte. Und dann nach einer Weile, ich habe missioniert, ich habe geglaubt, bald kommt der Herr und gepredigt und Gott für Gott gewirkt. Und dann kommt jemand zu aus der Gemeinde und sagt, Bruder Matthias, du arbeitest so schwer. Das war da, wo ich gesagt habe, wo der eine Bruder sagte, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Das habe ich mitgekriegt, dass er das so gesagt hat. Bruder Matthias, du arbeitest so hart, du brauchst auch was für deine Familie. Ich habe da so ein Grundstück. Weißt du, wenn du schon ein Grundstück hörst, denkst du, was ist was Gewaltiges. Ich könnte es dir überschreiben und vermachen. Also ich kann es sowieso nicht gebrauchen. Wenn du es willst, kannst haben. Nicht gesehen. Und so weiter. Ich mach diesen, geh zum Notar, das Grundstück zu überschreiben. Er schenkt ja mir. Also gut, ich musste, glaube ich, eine Mark oder zwei Mark da bezahlen, so symbolischen Preis, und dann war ich Eigentümer von diesem Ding. Also eigentlich der Wert war von 2000 Mark, hat der geglaubt, wäre das Grundstück wert. 2000 Mark damals. Ich komme hin. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Nur Dornengestrüpp. Und das schenkt er mir. Aber das war gar nicht so schlecht. Ich konnte dann feste Hacken und Wurzeln rausziehen. Und es ging eine ganze Weile, bis ich das Ding so fertig hatte. Habe ich eine kleine Hütte drauf gebaut. Verbotenerweise natürlich. Naturschutzgebiet war das ja. Man darf ja dort nicht einzäunen, gar nichts. Aber ich habe es angefangen. Und nach mir haben dann andere angefangen. Und plötzlich war das so Wochenendgebiet. Okay, aber das war nicht zu lange, das war vielleicht 4-5 Jahre, und dann bin ich von Stuttgart nach Heilbronn gekommen, aber da kann ich nicht mehr so weit fahren, da denke ich, ich muss jetzt loswerden, das Ding. Ich will nur sagen, Gott versorgt dich, aber nicht so, wie du manchmal denkst, und total anders. Dann gibt dir so einen Garten voller Gestrüpp. Herr, und damit willst du mich segnen, da soll ich mich entspannen, in Dornen oder, also wirklich, das... Es war wildes Gebiet, Notstandsgebiet, also wirklich katastrophal. Und das gibst du mir? Weil denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, auch das Gestrüpp. Ja, und zieh weg, jetzt will ich das Grundstück verkaufen. Ich bin ja kein Händler, habe noch nie Grundstücke verkauft. Weiß gar nicht, was ich für so ein Grundstück verlangen kann. Und dann erkundige mich, wie und was und so weiter. Dann habe ich gedacht, ich rufe einen Makler an und frage, was so ein Grundstück in dem Gebiet dort und dort. Ich habe nicht gesagt, dass ich eins habe, so was es kostet. Dann sagt er, in dieser Gegend gibt's keine Grundstücke. Also da, wo wir jetzt da sind mit diesem Grundstück, da gibt's keine Grundstücke. Ja, ich sage, aber wenn man eins kauft, was kostet, was würde das so eins kosten? Das wird gar nicht verkauft. Die Leute bestellen, die machen dann eine Anzeige in der Zeitung und dann bestellen sie alle auf eine Stunde, auf einen Tag. Und der Meistbietende wird verkauft. Habe ich gedacht, Mensch, das ist eine ganz tolle Idee. Dann habe ich in den Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung Annonce aufgegeben, alle Notizen gesammelt und alle auf einen Tag, auf eine Stunde bestellt. Dann kamen sie von überall her, so eine richtige Völkerwanderung. Und dann fingen sie an, also ich habe, glaube ich, bei 4.000 angefangen und ich bin geendet bei 32.000. Und das in 5 Jahren. Sag mir, welche Bank so viel Zinsen zahlt? Es lohnt sich, wenn du Gott vertraust. Gott hilft ganz anders, als du denkst. Gott benutzt immer die Hintertür, um dich zu segnen. Raben, Witwe. Nicht immer Engel. Ich hätte lieber Engel gehabt, der so fertiges Wochenendgrundstück hinstellt. Mit Wochenendhaus und schon möbliert alles. Und schon die Bäume gepflanzt und alles. Also perfekt, fertig. Nein, das passiert nicht. Gott deckt im Angesicht unserer Feinde den Tisch. Mitten in der Schwierigkeit. Er gibt so ein Gestrüpp uns. Er gibt uns das tägliche, was wir brauchen. Die tägliche Versorgung. Und ich war so froh, dass das so passierte. Dass Gott uns so versorgt hat. Dass Gott uns so durchgebracht hat. Und dieses Geld konnte ich nachher später gebrauchen. Dann konnte ich ein anderes Grundstück kaufen. Und wieder eine Wiese. Ich wusste jetzt mittlerweile, wie man es macht. Nur eine reine Wiese gekauft von einem Schäfer. Und dann habe ich später wieder so... Weißt du, dann... Gott zeigt, wie man dann wuchert mit dem, was Gott einem gibt. Wir sollen wuchern. Und dann bei Wiese 32.000 habe ich plötzlich schlechtes Gewissen bekommen. Jetzt wirst du wegen Wucher angezeigt, hat mir eine Stimme gesagt. Er sagt, nein, danke, Herr. Jetzt kriegen Sie und jetzt sind wir fertig und etc. Wir machen nicht mehr weiter. Ich will kein Wucherer sein. Aber Gott will, dass wir lernen zu handeln. Er gibt uns täglich sein Wort. Er gibt uns täglich die Motivation. Wenn wir in der Bibel lesen und wenn wir die Fenster des Himmels auftun, dann stehen wir da und denken, das kommt was vom Himmel runter. Ein 100-Euro-Schein oder sonst was. Nein, das kommt nicht. Weißt du, was Gott uns gibt? Grips. Gott gibt uns Verstand. Gott macht uns klug. Er motiviert uns. Und das ist die Fenster des Himmels. Plötzlich bekommen wir einen Durchblick. Plötzlich sehen wir die Leiter Gottes rauf und runter, wie die Engel rauf und runter gehen. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes. Und dann kriegen wir eine Idee, wie kann ich sparen? Wo bekomme ich was billiger? Oder wo bekomme ich bessere Qualität? Oder wo kaufe ich das und so weiter? Plötzlich kriegen wir Ideen. Und das ist täglich diese göttliche Versorgung. Seine Güte ist alle Morgen neu, steht im Wort Gottes. Seine Güte. Gott gibt uns immer, was wir brauchen, und zwar immer für den Tag. Immer für den Augenblick. Und immer so, dass wir genug haben. Du kannst ja auch nur einen Schnitzel am Tag essen, oder kannst du mehr essen? Sonst kriegst du Verstopfung. Und Verdauungsschwierigkeiten. Also, wir können nur das. Und die Bibel sagt, wenn ihr Kleidung und Nahrung habt, lasst euch genügen. Gott spricht auf verschiedene Art und Weise, Gott redet und so weiter, und Gott offenbart sich, und er schickt einen Raben. Jeden Tag kommt der Rabe, und jeden Tag bringt er was. Und manchmal muss Gott auch ganz anders versorgen. Weißt du, Gott wird seine Kinder nie in der Notsituation verrecken lassen. Wenn du Kind Gottes bist, ich setze immer voraus, Kinder Gottes. Gott versorgt nicht die anderen, nur seine Kinder. Er gibt den anderen auch. Aber das ist wieder was anderes, wie die kriegen. Die kriegen das auf eine andere Tour. So, aber Gott versorgt seine Kinder. Mir ist mal eine Situation gewesen, ich musste wohin, ich musste was bezahlen, und ich habe damals keinen Pfennig gehabt. Damals gab es noch D-Mark. So, und keinen Pfennig gehabt, und ich wusste nicht, wie geht es. Und ich habe gesagt, Herr, aber ich gehe hin. Du hast gesagt, ich muss mir keine Sorgen machen, steht im Wort Gottes. Weißt du, in der Bibel steht so vieles, aber das Realität werden lassen, ist ein anderes Stück. So, ein anderes Kunstwerk. Und ich habe gesagt, ich gehe hin und ich werde es bezahlen und ich werde es machen. Und ich habe gesagt, Herr, du wirst es tun. Und ich bin dein Diener, ich diene dir. Ich habe das Auto in der Werkstatt hingebracht und ich konnte nicht abholen. Und ich habe gesagt, ich diene dem Herrn. Und wir haben dann Sonntag gehabt, Freimission. Und ich habe gesagt, ich werde dann das Auto dann und dann holen. Und ich werde nicht. Und so weiter. Gott lässt uns hängen. Sind wir bereit? Sind wir so eine Hängepartie durchzumachen? Uns von Raben versorgen zu lassen? Und es kommen Engel. Wenn du Gott treu bist, kriegst du, wenn kein Rabe da ist, keine Witwe mehr da ist, dann kommt ein Engel. Aber zuerst mal noch eine kleine andere Sache, bevor ich das sage, was ich sagen wollte. Ich stehe vor dem Laden, ich sage, jetzt muss ich das bezahlen, und ich habe kein Geld. Aber du hast gesagt, geh hin, es wird in Ordnung gehen. Und dann steige ich raus, mache meine Tür auf, und was liegt vor mir? 100 Markschein vor der Tür. Normalerweise müsstest du es abgeben, 100 Mark. Aber ich habe gedacht, ich habe gebetet, Gott hat mich geführt, ich nehme das und bezahle das. Dass irgendjemand verloren hat, es nicht gemerkt, dass er verloren hat, oder was weiß ich. Und wenn ich das zur Polizei bringe, Sozialamt kriegt es. Und so, das kriegst du ja nicht, das Geld zurück. Das bleibt dort, wenn sich keiner meldet, das verloren hat gerade und gerade an der Stelle dort verloren hat. So, ich habe das bezahlt. Aber ich wollte die andere Geschichte erzählen, und jetzt, ich diene Gott. Und jetzt passiert Folgendes. Immer noch nicht das Geld, aber ich habe mein Fahrgeld gehabt bis zum Gottesdienst, bis zur Freimission, zu der Freiversammlung, und ich predige, Jesus ist gut, der Herr ist gut, der Herr ist wunderbar, es lohnt sich, dem Herrn zu vertrauen, und einfach, eigentlich habe ich mich selbst motiviert. Und man muss sich selber manchmal so auch im Predigen motivieren, der Herr ist gut und so weiter. Und dann kommt jemand und steckt mir so einen Briefumschlag. Ziemlich dick, aber ich dachte wieder, so Heugelbach-Traktate. Weißt, Leute geben so Traktate, so Spruchkarten etc. Steckt mir ein, und ich muss nach Hause, aber ich habe kein Fahrgeld mehr fürs Nachhause gehabt. Von Stuttgart Mitte bis Weilimdorf oder Wilmersdorf. Nee, Weilimdorf hieß das, diese Ortschaft. Nee, nicht Weilimdorf. Also auf jeden Fall bei Gerlingen eine Ortschaft. So, und da muss ich hin. Und ich laufe neben der Straßenbahn, und ich sehe, eigentlich könnte ich schwarz fahren, aber Kinder Gottes fahren nicht schwarz. Ich laufe neben hier, meine Bibel und meine Aktentasche unter dem Arm. Oh Gott, und komme nach Hause, Muskelkater, bin ich ja nicht gewöhnt, laufen. Komme nach Hause, Muskelkater, und meine Frau fragt, wie war's? Meine Frau war nicht zu der Freiversammlung, weil wir kein Geld hatten zur Freiversammlung. So, sie war zu Hause, hat zu Hause gebetet, war's auch gut so. Wie war's? Oh, ich kann's nicht mehr, bin fertig. Und schon davor, weißt du, wir haben auch nichts zu essen gehabt, das muss man auch tun. Weißt du, man denkt Prediger, die sind Millionäre von wegen. Wir gehen durch Tiefen. Elia, von Raben, von Witwe sich versorgen zu lassen. Wir haben, gerade als dieses mit dem Auto war, weißt du, Achse, es war eine Achse gebrochen. Und das ist jetzt in der Reparatur, das war die Ursache. Und wir haben vorher schon, meine Frau hat eingekocht, Marmelade Margarine und Brot gehabt. Und das haben wir immer abgewechselt. Wir haben Margarine, Marmelade, Brot, Brot, Margarine, Marmelade und dann Margarine, Marmelade, Brot. Und so immer abgewechselt und das ging. Also wir sind nicht runtergegangen. So, und jetzt die bezahlen und ich komme nach Hause und ich stecke, und dann holt sie aus der Tasche oder sie leert die Taschen bei mir zu Hause und aus der Tasche, da ist ein Umschlag, 600 Mark. Ich habe den Mann auf der Straße nicht gesehen, also ich sah den Mann, der mir das gab, aber ich habe den Mann nicht gekannt. Der gibt 600 Mark und das war bezahlt. Als wir hier nach Berlin kamen, wir haben noch eine offene Rechnung gehabt von 3.500 Mark. Gott versorgt uns. Und ich habe gesagt, das waren Druckerkosten, die noch nicht bezahlt waren. Und ich habe gesagt, Herr, ich möchte diese Arbeit hier in Berlin ohne Schulden anfangen. Wenn es möglich ist, ich würde dir so dankbar, dass du versorgst. Denn Kinder Gottes sollten sich keine Schulden machen nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht. Also ich möchte nicht mit Schulden dein Werk beginnen. Für mich geht es nicht, aber es geht um deine Sache. So, und dann kommt die sechste, siebte Schwester oder eine Frau im Gottesdienst und er sagt, Pastor, ist für dich. Nimm das. Und auch wieder so ein dicker Umschlag. Aber ich war schon mittlerweile belehrt worden. Ich habe mich dann zurückgezogen und geguckt, was da drin war. Und du musst vorstellen, 3.500 Mark war damals noch die offene Rechnung. Und es war in 50 Markscheine abgepackt, 3.500 Deutschmark. So ist treu. Gott versorgt uns, wenn wir ihm dienen und sagen, Gott, also ich möchte mir keine Schulden machen, aber er lässt dich zappeln. Und ob du vorne stehst und sagst, Halleluja! Schizophren eigentlich, verrückt, wahnsinnig. Aber wenn du glaubst, und wenn du sagst, ich gehe, als wir hier nach Berlin kamen, ich will euch nur ermutigen, Geschwister, manche stehen vielleicht in so Versorgungsengpässe, Gott bringt die Seinen durch. Du musst nur absolut sagen, Gott, ich werde nicht weichen, ich werde dienen, ich werde dein Werk tun, ich werde deinen Willen tun, ich werde deinen Namen ehren, ich werde zu deiner Ehre da sein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Als wir dann den Ruf nach Berlin bekommen haben, da war ein amerikanischer Bruder. Bruder Matutis, ich finanziere dich. Und er hat mir 40.000 Dollar versprochen. Viel Geld. Damit kann ich schon eine ganze Menge anfangen. Und dann kriege ich habe schon angekündigt, Wohnung gekündigt, alles gekündigt, die Gemeinde abgegeben in Heilbronn. Dann plötzlich kommt aus dem Fax morgens was raus. Bruder Matutis, wir stecken mittendrin in einer Krise. Und ich kann mein Versprechen nicht halten. Und jetzt hängst du. Aber Gott lässt die Seinen nicht in Stich, Geschwister. Und wenn die eine Tür zugeht, geht ja eine andere Tür auf. Wenn einer absagt, sagt der andere zu. Und zwar Leute, von denen du nicht denkst und glaubst, dass sie zusagen könnten. Und dann predige ich, ich werde immer Gott dienen und ich werde nicht resignieren. Ich bin nicht von denen, die da weichen. Gott hat keinen Gefallen, Menschen, die Rückzieher machen und sagen, jetzt müssen wir beten. Nein, ich habe ein Ziel mir gesetzt. Ich will dann und dann umziehen. Ich will dann und dann in Berlin ankommen und ich werde hinkommen, selbst wenn ich das alles auf den Buckel tragen müsste. Damals war aber noch die Zone, Transitdecke. Und was passiert? Ich predige und da kommt ein Mann nach vorne, bekehrt sich, gibt sein Herz dem Herrn Jesus, wird Kind Gottes. Und dann habe ich noch angekündigt, Geschwister, ich bin noch 2 oder 3 Sonntage da und dann bin ich hier zum letzten Mal und ich gehe dann an der Tür, sagt er, ach, jetzt, wo ich mit Gott ernst mache und jetzt, wo ich mich bekehre, jetzt gehen Sie weg. Was kann ich für Sie tun? Dann sage ich, weiß ich nicht, was können Sie, was sind Sie von Beruf? Und er war der größte Möbelhändler oder Geschäftsführer beim größten Möbelhändler in Heilbronn, beim Biersdorfer. Also riesige, war Geschäftsleiter dort und Führer, also auch Geschäftsinhaber teilweise. So, was kann ich für Sie tun? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wäre so froh, wenn ich irgendwo einen alten, klapprigen LKW kriegen könnte, um meine Sachen darüber zu bringen. Dann sagt er, wissen Sie, wenn der Tag des Umzugs kommt, und er kam dann in meinen Gottesdienst regelmäßig jetzt, und er wollte natürlich nichts verpassen, und der Mann hat 3 Schreinermeister abgeordnet. Die sollen nach Berlin kommen, ich soll ihnen nur Döner kaufen und Berlin zeigen ein bisschen. Das war alles, was er wollte. Und der ganze Umzug. Und wir mussten dann die letzte Nacht im Hotel schlafen und die haben alles gepackt, Möbel abgebaut, hier die Möbel eingebaut oder aufgebaut, genau wie wir das haben wollten. alles gemacht. Und ich kam nur ein paar Tage später, statt am 15. Mai, am 20. Mai nach Berlin. Also ein bisschen hat sich verzögert, diese ganze Geschichte. Aber Gott lässt die Seine nicht im Stich. Ich will euch nur Mut machen. Bleib fest und bleib bei deiner Zielsetzung. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Wenn du vor Gott etwas besprochen hast, mit Gott etwas besprochen hast, mit Gott etwas geplant hast, dann auf Gedeih und Verderb. Ich halte mich an Gott und ich lasse mich vom Teufel mich nicht verhindern. Gott bringt die Seinen durch, sein Eigentum insbesondere. Und gehörst du Gott? Das ist die Frage. Sind wir Gottes Eigentum? Sind wir in seiner Hand? Wenn du in seiner Hand bist, mach, was du willst. Augustinus hat einmal gesagt, liebe den Herrn von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst und kannst du machen, was du willst. Bist immer richtig. Die Gott lieben, die werden immer von Gott versorgt, seine Lieblinge. Die Wunder der Versorgung warten auf dich. Wir sollten nicht immer nur sensationelle Wunder erwarten. Ich habe jetzt euch sensationelle Wunder erzählt, also das sowas Gewaltiges. Aber ich finde noch was viel Gewaltigeres, das Regelmäßige. Das ist viel, viel, viel wertvoller. Und wenn du unterm Strich nachher siehst, es war mehr, als du gedacht hast. Regelmäßige, das tägliche Brot, das Normale, so das Allgemeine, das ist unterm Strich, da ist viel, viel mehr, kommt dabei raus. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes. Und sag, Herr, ich werde dir dienen, ich werde in den Gottesdienst gehen und Gott wird mich versorgen. Gott wird mich durchbringen. Gottes Versorgung dient unserem Überleben. Gott versorgt uns, sonst blamiert er sich. Sein Kind lässt er verrecken mitten auf der Straße. Geht nicht mehr weiter. Weißt du, Gott lässt sich nicht lumpen. Und weißt du, der Teufel könnte dann Gott sagen, guck mal, der dient dir. Und was machst du mit ihm? Du lässt ihn zappeln. Du lässt ihn hängen. Gott bringt uns im letzten Moment irgendwie, schnappt was, kommt jemand und fragt, kann ich Ihnen helfen? Und schon ist was passiert. Kann ich Ihnen helfen? Irgendwie kommt Gottes Hilfe. Aus der unsichtbaren Welt. Alles, was passiert, Störungen passieren aus der unsichtbaren Welt. Wo kam dieser Sturm her? Aus der unsichtbaren Welt. Irgendwo verursacht. So, alles, was passiert, im Verborgenen. Wir besprechen mit dem Vater im Verborgenen und der vergilt uns öffentlich. Wenn Gott mit uns ist, wenn Gott mit uns mitmacht, kann uns nichts umbringen. Wenn Gott auf unserer Seite ist, kann uns nichts ruinieren. Wenn er mitspielt, wenn er mit uns mitarbeitet, wenn er uns unterstützt, wenn Gott für uns ist, wenn sich an unserem Leben beteiligt, bringt uns nichts um. So, die Raben, Gott sagt, Rabe, geh regelmäßig dort am Bach, da sitzt mein Diener und versorge ihn. Zuerst hat er sich gewundert, wo kommt der her? Aber zweites Mal hat er sich nicht mehr gewundert und drittes Mal. Oder dann die Witwe. Weißt du, Gott versorgt uns, auch jetzt diese Elisa, eine andere Geschichte, wie Gott uns versorgt, und zwar täglich. Die Witwe hat in 2. Könige Kapitel 4, Vers 2, sie hatte einen Schuldherrn und die wollte ihren beiden Söhne ihr wegnehmen. So, und es geht auch manchmal so, dass er, weißt du, die Diener Gottes dienen Gott und die kümmern sich nicht viel, so wie ich damals nicht um meine vermögenswirksame Leistungen groß gekümmert habe. So, Gott versorgt uns und Diener Gottes sind manchmal so leichtfertig. Ach, ich diene dem Herrn, der Herr ist treu, der Herr ist barmherzig, der sorgt für meine Altersversorgung, der sorgt für meine Rente schon, das macht er schon. Und er macht es manchmal vielleicht nicht. Und manchmal kommt es ganz anders, als du denkst. So, und da hat sich so viel für Gottes Reich gesorgt, dieser Diener in 2. Könige 4, der Mann Gottes, war Mann Gottes, und die Witwe dann bleibt zurück mit zwei Buben, hat sehr viel für Gott getan, sich für Gott verausgabt, kein Geld gehortet, und seine Familie, als er starb, war unversorgt. Passiert sowas. Wie geht's weiter? Die Witwe war hilflos, ratlos, geldlos, nichts mehr. Und dann sagte Mann Gottes, der Schuldherr kommt und er nimmt mir meine Buben. Also sie hat nicht an sich gedacht, an ihre Buben hat sie gedacht. Und jetzt Geschwister, wenn wir von Gott versorgt werden möchten, müssen wir aufhören an uns zu denken. Denk an deine Buben. Wir müssen an andere denken. Wenn wir an andere denken, denkt Gott an uns. Und solange wir nicht an andere denken, solange wir nicht an Gott denken, brauchen wir nicht denken, dass Gott an uns denkt. Was war das jetzt? Okay. Und dann fragt dieser Prophet, Frau, was hast du noch zu Hause? Deine Magd hat nur bisschen Öl und bisschen Öl. Und dann sagt er, geht hin und sammle leere Gefäße und der nicht wenige. Ihr kennt ja diese Geschichte. Und dann Gieß das Öl, geh in dein, und dann fragt sie wieder, wie geht's jetzt weiter? Und du siehst, wie versorgt uns Gott. Wir müssen jeden Schritt uns vom Mann Gottes, vom Prophet Gottes, vom Diener Gottes, vom Heiligen Geist zeigen lassen. Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Und jetzt geh in die Kammer, füll diese leeren Gefäße mit dem bisschen Öl, was du hast, bis die alle voll sind. Und dann was? Jetzt habe ich alles voll mit Öl. Die ganze Bude riecht nach Öl. Was soll ich damit machen? Verkaufe und vom Rest lebe selbst. Und bezahl deine Schuld. Verkaufe und bezahl deine Schuld. So ist, wie Gott versorgt. Jack Co., wir kennen ja den Mann, der war ja bei uns mal sein Vater. Eine ganz interessante Geschichte. Im Generäle Gottes, da wird ein bisschen was unterstellt, dem Vater. Und so weiter. Wo hat er das ganze Geld her und so weiter? War Evangelist. Hat für Gott Tag und Nacht gearbeitet. Der Jack hat mir erzählt, sein Vater hat manchmal bis morgens 3 Uhr für Kranke gebetet, dann um 6 Uhr ist er aufgestanden, hat Radioprogramm gemacht und dann abends wieder Zeltversammlung. Also nur für Gott gearbeitet und dann schnell McDonald's oder irgendwie so Fast Food, weil er keine Zeit groß hatte, hat schnell gelebt. Ist auch schnell gestorben. Mit 42, 45 Jahren starb er. So, und dann, die Leute haben, und er war einer der größten amerikanischen Heilungsevangelisten. Starb sehr früh mit, also, seine Lebensweise, seine falsche Lebensweise. Das hat er nachher erkannt, dass es falsch war, aber es war nicht, schon zu spät. Das ist, man erkennt manchmal zu spät, dass man falsch gelebt hat, aber es ist okay. Aber was da passiert, Gott hat ihm ein Jahr oder eineinhalb Jahr zuvor gesagt, hör mal, Jack, schließ die höchste Lebensversicherung, die es überhaupt in Amerika abzuschließen ist. Mögliches abzuschließen. Schließ eine der höchsten Lebensversicherung für dein Leben ab. Ich werde dich holen. Kannst du es vorstellen? Und er schließt ab. Und dann stirbt er, also mit 42, 45 Jahren. Und seine Familie hat ausgesorgt. Und dann haben die Leute gequatscht. Ja, der muss Geld irgendwo heimlich aus den Evangelisationen rausgeschafft haben. Und. Und der Jack hat gesagt, also als er hier war, weißt du, Gott hat ihn geleitet. Gott hat ihn geführt. Oder der hat irgendwo bei New Orleans, in der Gegend, wo jetzt diese Katrina war, wo diese Katastrophe war, hat Zelt hingestellt, Missionszelt, Heilungsevangelzelt. Ein Zelt mit 30.000 Sitzplätze. Einer der größten Missionszelten. Also die musste man einbetonieren, die Pflöcke etc. Ich habe die Videos, bloß man kann mit amerikanischem System sehen. So, und plötzlich, dass das Zelt aufgebaut, fast fertig, die Plane, alles fertig, sagt der Herr, und hier wirst du nicht evangelisieren. Bau das Zelt ab und geh weiter. Du siehst also, wie Gott führt. Wir müssen also, wenn wir von Gott versorgt werden möchten, wir brauchen diese übernatürliche geistliche Geistesleitung. Und bau das Zelt. Die Leute haben gespottet. Guck mal, das sind doch die Pfingstler. Da bauen sie Zelt auf und bauen wieder ab. Die wissen nicht, was sie wollen. Und dann hat sogar der Bürgermeister, ja, das soll doch in der Stadt bleiben, blamiert uns alles, macht Reklame, das ganze Landschalu, Radiowerbung etc. und hat Zelt aufgebaut und baut wieder ab. Er sagt, Bürgermeister, zieh weg von hier, und zwar so schnell wie möglich. Wenn du das nicht tust, wird alles davon geschwemmt. Oder was weiß, also so ähnlich hat er gesagt, zieh weg. Der Bürgermeister hat gesagt, du spinnst. Und als er noch gewunken hat, der Bürgermeister, als sie dann vorbeifahren mit dieser Kolonne, sind ja Sattelschlepper, die dann das ganze Zeug wegfahren müssen, und dann winkte. Und dann kommt ein Regen, ein Sturm, und der Bürgermeister mit seinem Haus ist mit untergegangen. Das Ganze war alles nass. Das Zelt, beim Zelt hätte nur der Masten rausgeguckt. Also wenn er nicht weggezogen wäre, später. Also wir müssen auf die Leitung Gottes achten. Versorgt werden möchten wir. Aber wir müssen führen, wie Gott führt, was Gott gibt, wann er gibt. Weißt du, auch die Essenszeiten. Wir müssen uns nach Gottes Plan, Stundenplan richten. Wann er isst. Wann er zu Tische geht. So, also Gott versorgt uns. Wir müssen also lernen, auf ihn zu hören. Und dieser verlorene Sohn, um wieder zurückzukommen auf den, wir müssen also der Stimme des Herrn gehorchen. Und der verlorene Sohn kommt nach Hause und sagt, Daddy, ich möchte nur ein Tagelöhner sein. Weißt du, was ein Tagelöhner ist? Der kriegt jeden Tag seine Arbeit. Weißt du, was Tagelöhner ist? Man steht am Arbeitsamt morgens und man stellt sich hin und wartet, bis jemand kommt und jemand braucht. So, das ist Tagelöhner. Was? Es ist so, ich weiß es. Und dann sagt, kannst du mir helfen? Du siehst, habe ich ja selber gemacht. Wenn ich so umzog, dann gucke ich, da ist so ein kräftiger Mann, also aus Polen oder sonst wo, kannst du mir helfen, kriegst 50 Mark dafür, mal gemacht und so weiter. Dann nimmst du ein paar mit, paar so kräftige, und die arbeiten, die tragen, da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie die das alles machen. So, das ist ein Tagelöhner. Und der kriegt sein Geld und ist fertig. Und der Mann sagt, ich möchte, obwohl er Sohn ist, Vater, ich möchte Tagelöhner sein. Ich möchte bei dir angestellt sein. Du hast Brot, die Fülle. Ich möchte dir dienen. Und wenn ich weiß, wenn ich bei dir arbeite, werde ich immer mein Geld bekommen, immer mein Essen bekommen. Ich werde immer gut versorgt. Ich bekomme täglich meine Aufträge von dir und täglich meinen Lohn. Gott segnet, wenn wir gehorchen. Gott segnet den Gehorsam. Der musste lernen, zuerst einmal zum Schweinebauer. Der gibt ihm nichts. Teufel gibt uns nichts. Die Welt gibt uns nichts. Wir müssen zum richtigen Vater gehen. So, du brauchst den Vater, um richtig versorgt zu werden und eine gute Beziehung zum Vater. Wenn wir eine gestörte Beziehung zum Vater haben, dann werden wir nicht richtig versorgt. Also, mir hast du nichts gegeben. Hörst du diesen Mann, den zweiten Bruder, den älteren? Und der Vater sagt, hör mal, Junge, das, was mein ist, ist auch dein. Auch das Nehmen muss gelernt werden. Wie nehme ich von Gott meine Ration? Gleich alles oder nichts. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles bedürft. Alles, was du brauchst, wirst du kriegen, wenn du mit Gott arbeitest, mit Gott zusammenarbeitest. Weißt du, und für mich ist noch ein Wunder der Versorgung. Die Leute in der Arche, die Leute waren über ein Jahr im Schiff eingesperrt. Und so viel Grünfutter und so viel Heu und so viel, was weiß ich, an Nahrungsmitteln, konnte Noah gar nicht einpacken. Aber sie haben, und so viel Frischwasser, sie konnten das alles gar nicht mitnehmen. Und über ein Jahr sind die wunderbar versorgt worden in der Arche. Geschwister, wenn Gott da ist, bist du in einer Mansardenwohnung, bist du in der Arche oder wo du auch immer bist, bestens versorgt. Du hast Paradieszustand in der Arche. Da gab es keinen Streit. Entweder haben die alle im Winterschlaf gemacht in der Arche, oder was? Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Auf jeden Fall, da war keiner, der Mangel hatte. Und da ist Psalm 23. Wenn der Herr mein Hirte ist, mir wird nichts mangeln. Da sind wir bestens versorgt. In der Arche, das ist für mich sowas Erstaunliches, die Tiere, die dort waren, die haben sich nicht gegenseitig aufgefressen. Die haben sich nicht gebissen und Noah hat die größten Probleme bereitet. Nein, die waren bestens versorgt mit allem, was sie brauchten. Wenn du in Gott bist, bist du mit allem versorgt. Und ich sage dir eines, das ist das große Geheimnis, diese göttliche Versorgung. Wenn Gott auf deiner Seite ist, bringt er Paradies in deinem Leben. Oder bei den Israeliten, 40 Jahre, da haben sie Brot gehabt und das, was noch dabei war, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Was nützt dir die beste Versorgung, wenn du krank bist, Schmerzen hast? Und da ist noch etwas. Auch ihre Kleider waren gesegnet. Die Schuhe sind nicht durchgelaufen. Die Kleider nicht durchgerieben. Also, das ist diese göttliche Versorgung. Wir brauchen diese übernatürliche Versorgung, dass du Kleider nicht verbrauchst und durchreißt und Motten fressen oder was auch immer ist. Die Schuhe, und es ist kein Vergnügen in der Wüste zu laufen, die Steine sind dort scharf. Also die Schuhe nicht abgenutzt, Kleider nicht verbraucht und kein Kranker und kein Gebrechlicher. Also keiner, der gehinkt hat, keiner, der sich Fuß verstaucht hat, keiner, der mit Schmerzen auf alle vier gekrochen ist, keiner war da. Wenn Gott unser Versorger ist, brauchst du, natürlich jetzt werden wir dieses Jahr alle Krankenkasse haben müssen, aber da brauchst du keine Krankenkasse, da brauchst du keine Versorgung. Gott will dich tragen bis ins hohe Alter. Gewiss, du musst deinen Verstand gebrauchen. Und Gott wird deinen Verstand heiligen, was du tun und nicht tun sollst. Aber ich sage euch eines, wenn Gott uns versorgt, sind wir bis ins hohe Alter versorgt. Wer zahlt meine Rente? Das ist nicht mehr jetzt mein Problem, aber vielleicht noch der jüngeren Generation. Wie wird das alles weitergehen? Wenn du Gott treu dienst, wird er dich auch im Alter tragen. Bis ins hohe Alter werde ich dich versorgen. Und Geschwister, das ist so wichtig, Gott auf seine Seite zu haben, sich unter Gott stellen und Gott wird uns versorgen. Wenn du mit Gott lebst, hast du alles, was du brauchst. Da ist in der Bibel eine Stelle, der Gerechte wird nicht fliehen. Der Gerechte ist wie gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Der Gerechte wird nicht fliehen und nur Ungläubige fliehen. Nur Ungläubige. Die wechseln die Arbeitsstelle, die sind nirgendwo zufrieden und so weiter. Die sind unersättlich, die sind gierig und habgierig, kriegen nicht genug, das Maul nicht voll. Und Gott sagt, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Wenn du mit Gott lebst, dann wirst du von Gott wunderbar durchgetragen. Selbst in einem Armenhaus, selbst im Altersheim, selbst in einer Mansardenwohnung. Wenn Gott dich trägt, wirst du nie stolpern und nie Probleme haben mit deinem Leben. Stell also dich unter Gott. Und du musst nicht nach der Welt schauen. Und die heiligen Menschen haben immer nach der Welt geschaut. Wo gibt's Brot? Wo haben Leute mehr? Und das ist das große Problem beim Abraham, Isaac und Jakob gewesen. Die sind immer nach Ägypten zur Welt gegangen. Immer von der Welt Hilfe erwartet. Ich glaube, wenn Abraham an Gott sich gehalten hätte, Gott vertraut hätte, er hätte nicht nach Ägypten gehen müssen und hätte nicht lügen müssen, meine Sarah ist meine Schwester. Er hätte sich all diese Lügen ersparen können. Die ganze Trickserei ersparen können, wenn er Gott vertraut hätte. Aber nein, ich habe gehört, in Ägypten ist Brot. Jakob. Gewiss, da muss noch eine alte Rechnung bezahlt werden. Gott erlaubt es. Aber weißt du, wir sollten auch aufhören, uns davon, unseren Gefühlen und Umständen, wenn Gott mich hierher gebracht hat, wird er auch mich hier versorgen. Da muss ich nicht auswandern. Ich muss euch was ganz Gutes sagen. Ein Bruder aus dem tiefsten Pakistan rief mich heute an. Bruder Matutis, ich habe die Bilder über den Sturm gesehen. Lebt ihr noch alle? Wir haben in der Gemeinde für euch gebetet. Wir sind Tränen gekommen. Ein Bruder aus Pakistan rief an. Wie geht's euch? Wir haben so, als wir die Bilder gesehen haben, haben wir an euch in Berlin gedacht und wir haben den Bahnhof gesehen im Fernsehen. Wir haben an euch gedacht. Das ist nicht lieb? Leute irgendwann am anderen Ende der Welt beten für uns. Oder Rodney Francis Rodney hat geschrieben, auch uns, und gesagt, wir beten für euch. Die haben gedacht, Weltuntergang ist bei uns. Aber so schlimm ist es ja nicht. Aber du siehst, was das Fernsehen bewirkt. Wir haben die Bilder gesehen und wir sind hinter euch im Gebet und denken an euch und stehen für euch. Das ist die Familie Gottes. Wir stehen zusammen. Wir beten füreinander. Und wenn der eine hört und erfährt und da passiert etwas, und das ist das Schöne, wir werden getragen von Gott und von Gebeten. Wir werden von Gott versorgt. Gott will dein Versorger sein. Bleibe im Lande und nähere dich redlich. Halt dich an den Anweisungen Gottes. Weißt du, und das Leben ist die beste Bibelschule. Hier lernst du redlich, aufrichtig mit Gott zu wandeln, aufrichtig mit Gott zu leben und so weiter. Bleibe beim Herrn. Deine Sorgen. Weißt du, das ist mit den Sorgen so ein Kapitel. Sorget euch nicht, sagt der Herr, was ihr essen werdet, womit euch kleiden werdet oder wo ihr wohnen werdet. Kann ich die Miete noch bezahlen in meinem Alter? Oder was es auch immer ist. Wird die Pension, die Rente ausreichen? Und was sagt die Bibel? Nach solchem allen trachten die Heiden. Heidnisch. Was ist heidnisch? Heidnisch ist nicht da irgendwelche Götzen aufzustellen. Heidnisch ist sich Sorgen zu machen. Wie geht's mir morgen? Sorget nicht. Du sollst alle deine Sorgen auf den Herrn werfen. Das muss gelernt werden. Wegwerfen. Manchmal Leute siehst du so zerfurcht im Gesicht, die haben die Sorgen zu lange bei sich behalten. Die haben zu lange nur gedacht, was, wie, wo, wie. Wir sollten vergessen. Wir sollten auf den Herrn schauen. Wenn Gott mit dir ist, mein Gott, Philipper Kapitel 4, Vers 19, mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen. Mein Gott, dem ich diene. Mein Gott, mir wird nichts mangeln. Wenn du Gott folgst, wirst du durch Raben versorgt? Wirst du durch Witwe versorgt? Wirst du durch Sozialamt versorgt? Wirst du durch Reiche versorgt? Wirst du durch Arme versorgt? Durch Witwen versorgt? Ich weiß nicht, durch was auch alles. Gott wird alle möglichen Leute benutzen, um dich zu versorgen. Er wird meinen Mangel ausfüllen durch sein Reichtum. Mein Gott wird es tun. Du musst nur begreifen, Gott ist mein Versorger. Fürsorge. Gott ist mein Fürsorger. Mein Arzt. Meine Kraft. Mein Schutz. Meine Stärke. Die Leute in der Arche, diese 8 Leute, die haben sich keine Gedanken gemacht. Die haben ihr Bestes gegeben beim Bau der Arche. Und dann haben sie vertraut. Jetzt hat Gott die Tür zugemacht. Wir kommen sowieso nicht raus. Was nützt es? Und vom Dachkamm können wir nicht angeln und Vögel gibt es sowieso nicht. Und jetzt lassen wir uns von Gott tragen, versorgen. Wenn einer in der Gemeinde Brot findet, und deshalb ist es so wichtig, dass du in der Gemeinde bist, damit du versorgt wirst, in der Arche, das ist dieses Bild, wo ich noch festhalten möchte, ganz kurz. Wie versorgt Gott mich täglich? Du musst in der Gemeinschaft der Heiligen sein. Und es ist so wichtig, dass du in der Gemeinde der Gläubigen bist. Wenn du am falschen Platz bist, wenn du in einer toten Kirche bist, wirst du verrecken und verhungern und vergammeln. Weil die nicht wissen, wo finde ich Brot? Oder die haben nicht den Glauben, Brote zu teilen, die 5 Brote zu teilen und zu multiplizieren. Sie wissen nicht, wie man multipliziert. Und Gott ist ein Gott, der das Wenige multipliziert. Aber wenn in einer Gemeinde einer da ist, der Brot vermehren kann, geht's der ganzen Gemeinde gut. Da müssen nicht alle Brotvermehrer da sein. Wenn einer in der Gemeinde da ist, wo glaubt an Krankenheilung, dann müssen sie nicht verzweifeln und sagen, jetzt geht's nicht mehr. Gott ist mein Arzt, wenn einer, und deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde da sind, wo der Glaube aktiv ist, wo Gott aktiv ist. Wenn einer in der Gemeinde und der Gruppe den Weg weiß, und du weißt, der weiß den Weg, der ist den Weg schon gegangen, wie Moses, der kennt den Weg, dann kannst du ruhig vertrauen. Und weißt du, wenn du in einer Gruppe bist und einer die Sprache des Landes versteht, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, der wird mich übersetzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du in einer Gruppe bist, wo der Heilige Geist gegenwärtig ist. Ich will nur dieses Bild von der Gegenwart des Heiligen Geistes sagen, wie die Arche. Du wirst versorgt, wenn du in einer Gemeinde bist, wo man weiß, wie man aus 5 Broten 15.000 speist. Wenn du das weißt. Oder wenn du in der Gemeinde bist, wenn da irgendjemand da ist, der Gottes Stimme hört, wohl dir. Ich habe euch gestern gesagt, das mit der Frauenkirche in Dresden. Weißt du, die Leute haben nicht auf den gehorcht, der die Wahrheit sagt, der Architekt. Da ist Schimmel in den Steinen. Und jetzt schimmelt die Kirche, die neu gebaute Kirche, Salpeter. Weißt du, man hat die alten Steine genommen und gesagt, das passt gut rein, das passt gut rein und so weiter. Und die haben nicht auf den Architekten gehört und jetzt kostet es Tausende und fast ein paar Millionen sogar, um alles zu renovieren, weil Schimmel in der neu erbauten Kirche ist. Und deshalb, wenn da nicht einer da ist, wo auf die Stimme Gottes hört oder das Gefühl hat oder die Leitung des Geistes hat, wir bringen uns in unnötige Schwierigkeiten, Ärger. Und jetzt kann die ganze Kirche nochmals renoviert werden und warten, bis die nächste Bombe platzt und dann noch neu aufgebaut werden kann. Und so ist es, weil Menschen sich nicht vom Geist Gottes leiten lassen. Ich will nur sagen, es ist so wichtig, wenn nur einer da ist, der den Schlüssel hat zur Tür, dann kommt mal rein. Wenn da keiner da ist, der den Schlüssel hat, kommt niemand rein. Wo 2 oder 3 ist, da sind, die da glauben. Weißt du was, da ist egal, ob die Mehrheit da ist oder nicht, wenn einer oder 2 da sind, wie Josua und Kaleb, lass doch das ganze Gesindel reden und schwätzen, was sie wollen. Wir wissen, wir werden die Riesen wie Brot fressen. Und die, die es nicht wollen, die sollen bleiben, wo sie sind. Wenn da jemand da ist, wo er glaubt, der kann die Führung übernehmen und er findet den Weg auch ans Ziel. Es ist so wichtig. Wenn einer den Ort der Versorgung kennt, wenn einer die Quelle weiß, wo die Quelle ist, wenn einer den Schlüssel hat, dann funktioniert es. Wenn einer nur da ist, dann müssen nicht alle Gott gehorchen. Wenn nur einer da ist, wo Gott gehorcht in einer Gemeinde, dann ist Gott gegenwärtig und zieht sich nicht zurück. Und wenn Gott den segnet, wird auch alle anderen segnen. Also du wirst mitgesegnet, du profitierst mit, wenn du in einer lebendigen, geistgewirkten Gemeinde bist, die Arche. Deshalb trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. 5. Mose 8, 1 bis 14, aber ich lese nicht. Wenn du diese Gebote Gottes tust, und wir haben gelesen, was es der Segen ist, also die Gebote Gottes halten, und die werden verfolgt, die Gebote Gottes halten, die das tun, die werden verfolgt von Gutem. Die werden verfolgt von der Barmherzigkeit. Die werden verfolgt von der Liebe Gottes. Nicht im Negativen. Meine Enkelin sitzt im Auto. Ich habe drüben gepredigt, der Herr ist mein Hirte, irgendwie hat was gesagt. Der sagt, Opa, sage ich, Kind, was ist? Opa, sage ich, Kind, was ist, was fehlt? Ich werde verfolgt. Und ich gucke im Rückspiegel, sehe nicht. Sage ich, Kind, was ist? Ich werde verfolgt. Der hat aufgepasst in der Predigt und ist auch so süß, so eine Enkelin zu haben. Und ich sage, ja, Kind, was ist? Ja, ich werde verfolgt. Dann sage ich, von wem? Du hast doch gesagt in der Predigt, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen, mein Leben lang. Ich werde verfolgt. Wirst du von Gottes Güte verfolgt? Gott ist hinter dir her. Er will dir nur Gutes tun. Das, was wir im Paradies verloren haben, das will Gott uns nachschicken. Durch die Erlösung. Wir haben es nicht verdient, aber durch das Blut Jesu Christi, durch sein Erlösungswerk, alles wird uns nachgeschickt. Die Seligpreisung, und damit beginnt das Evangelium. Und es beginnt immer, wenn wir bedürftig sind. Die geistig Armen. Also wie werde ich versorgt? Ganz schnell. Gott wird all meinen Mangel, meine Bedürfnisse ausfüllen, entsprechend seiner Fülle, seines Reichtums und seiner Größe. Alles hat er gesagt, wenn wir uns an ihn halten. Kinder Gottes sollen immer bedürftig sein. Herr, ich brauch's. Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Herr, hilf mir. Und Herr, erbarm dich meiner. Immer dieses Bitte, Bitte, Bitte. Die Reichen, die müssen darben. Aber die Armen, die werden gesättigt mit Gutem. Kinder Gottes sind Beschenkte. Sie sind immer schwach. Und der Herr sieht, der geht wieder zu Boden. Und greift die unter die Arme und hilft den Elenden gerne. Unaufhörlich kommt Kraft aus der Höhe. Und unaufhörlich werden wir beschenkt mit Kraft, neuer Kraft, so dass du auf deine Probleme zugehen kannst. Das ist schon diese tägliche Versorgung, dass du deine Arbeit tun kannst. Eine alte Schwester kommt zu mir und sagt, Bruder Matthäus, ich bin so dankbar. Und da dachte ich mir, für was könnte die alte Schwester dankbar sein? Und so weiter. Sagt, ich bin so dankbar, dass ich jeden Tag aufstehen kann und meine Arbeit machen kann. Wenn du noch bei guten Kräften bist, dann brauchst du das nicht. Aber hier habe ich die Schwester verstanden. Ich danke Gott, dass ich jeden Tag aufstehen kann und meinen Haushalt verrichten kann. Das ist ein Geschenk. Gib mir unser tägliches Brot heute. Das Brot oder die Kraft kommt nicht durchs Essen. Ich habe gefastet 35 oder 36, also 40 Tage, aber also bei meinem 35. Tag etwa habe ich gefastet und mein Sohn zieht um und da stehen sie da und wollen da Waschmaschine hochtragen und stellen sich irgendwie doof an, in aller Liebe. Und dann wollte ich anfangen, sagen sie, nein, Papa, du fastest, du hast keine Kraft. Du fastest. Und ich habe wirklich geglaubt, ich habe keine Kraft. Aber ich habe angefasst, ich habe Kraft gehabt, bis zum zweiten Stock da die Waschmaschine mit hochzutragen. Ich habe eines gelernt, Kraft kommt nicht von Essen. Kraft kommt nicht von Nahrung. Du kannst vegetarisch essen oder kannst Fleisch essen, kannst noch so stark essen, das kommt nicht von Essen. Kraft ist eine Geistesgabe. Geistesgabe. Und er gibt Kraft den Unvermögenden und Schwachen. Gott gibt Kraft. Das ist auch so, wie Gott uns beschenkt. Auch ganz schnell. Es sind die Unmündigen in sich selbst, die beschenkt werden. Es sind die Einfältigen in sich selbst. Oh Gott, ich kann nicht, ich weiß nicht, bitte. Und jetzt kommt die Offenbarung, da greift Gottes Gnade. Immer wenn wir nicht mehr weiter können, überführt uns Gott von seiner großen Liebe, seiner großen Barmherzigkeit. Das Himmelreich ist ihr. Und ich denke, das ist, was die große Verheißung ist, das Himmelreich ist ihr. Uns gehört alles, was Gott gehört. Wenn wir uns an Gott halten, alles gehört uns. Alles ist euer. Lass uns aufstehen. Und lass uns ins Gebet gehen. Und lass uns von Gott beschenken heute Abend. Versorgen. Durchtragen. Durchführen. Gott will uns ans Ziel bringen heute Abend. Und ich möchte dich einladen, wenn du irgendwo ein Problem hast, lass dich von Gott führen. Kannst du die Musik auflegen? Dass wir so ins Gebet gehen können und dass jeder für sich mit Gott reden kann. Wisst ihr, wir sollten lernen, nicht warten, bis der Prediger betet. Du betest, wir beten, alle miteinander, wir erheben die Stimme des Herrn und preisen. Lass uns gemeinsam zum Herrn rufen, dem wunderbaren Versorger seiner Kinder. Shikataramanta, Herr, ich danke dir, dass du uns das richtige Wort im richtigen Augenblick gibst und dass du uns versorgst mit allem, was wir brauchen. Halleluja, Halleluja. Du versorgst uns mit Gnade, mit Güte, mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Segen, mit Sieg, mit Herrlichkeit. Du versorgst uns mit allem. Halleluja, Halleluja. Du bist der große Versorger. Praise Gott. Und du versorgst auch die Gemeinde. Und was wir noch nicht gemacht haben, wir haben das Opfer noch nicht aufgenommen. Wir möchten es auch aufnehmen. Vater, wir segnen die Gaben. Herr, und du versorgst auch die Gemeinde, wie auch immer. Und ich bin erstaunt. Nicht die Millionäre bauen die Gemeinde, sondern die Witwen und Waisen mit ihren Zehnten, mit ihrem Opfer, mit ihren Gaben. Vater, wir segnen jetzt die Gaben. Und du darfst deine Gabe nach vorne bringen jetzt. Und betend weiter um Gottes Versorgung bitten. Herr, versorge mich im Alltag. Versorge mich mit Gesundheit. Versorge mich mit Frieden. Versorge mich mit Freude. Versorge mich mit Barmherzigkeit. Versorge mich mit Überfluss, Herr, dass ich anderen geben kann, dass ich anderen dienen kann. Versorge mich mit allem, was ich brauche. Du kannst deine Gaben nach vorne bringen. Halleluja. Versorge mich. Du bringst du zahlst ein bei Gott, damit Gott dich versorgt. Du kannst die Versorgung nicht kaufen. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns beschenkst. Mit allem, was wir brauchen. Mit Güte, Treue, Liebe, Barmherzigkeit. Mit Führung, mit Schutz. Halleluja, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Herr, und wir wollen dein Haus bauen heute Abend. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr, dass du uns mit Gesundheit versorgst. Wenn du Gesundheit brauchst, lass dich von Gott versorgen. Mit den Vitaminen, mit den Abwehrstoffen, mit der Kraft, die nötig ist. Lass dich von Gott versorgen, was deine Gesundheit anbetrifft. Gott will dich mit Gesundheit versorgen. Wenn du Kleidermangel hast, mit Kleiderprobleme hast, und lass dich von Gott versorgen. Halleluja. Und weißt du, das Geheimnis ist, der Versorgung müssen wir lernen. Aber das, die Zeit reicht mir nicht, das zu sagen. Aber bitte Gott um Versorgung, deine Schuhe versorgt werden, dass deine Füße, was nützen dir die besten Schuhe, wenn deine Füße nicht mitmachen? Dass Gott dich mit guten Füßen versorgt, sodass du gut zu Fuß bist und gut laufen kannst und gut und fröhlich deine Straße gehen kannst. Gott will dich versorgen. Halleluja, Halleluja. Dank ihm jetzt, dass er dich versorgt. Wir sagen nochmals, wir beten gemeinsam und dann singen wir noch einen Chorus. Sag mit mir und bet mit mir, wenn du willst. Sag, Vater, ich danke dir, dass du mich versorgst, dass du mir das tägliche Brot gibst, dass du mich trägst durch alle Stürme, dass du mich bewahrst vor Unglück und Gefahr und dass du mich heilst an meinen Gebrechen und dass du meinen Geist frisch machst, dass ich auf deine Stimme hören kann. Du inspirierst meine Gedanken, dass ich Wege finde, dass ich zu Geld komme, zu Gesundheit komme, zu Freunden komme, zu lieben Menschen komme. Du segnest mich mit allem, was ich brauche. Amen. Und du musst Gott nicht nachhelfen, sagt der Herr noch. Du musst Gott nicht nachhelfen. Gott ist so reich, Gott ist so mächtig. Er braucht keine andere Hilfe. Er kann sagen, Leuten ins Herz geben, dass es passiert. Ich habe einen lieben Bruder vor 2-3 Jahren kennengelernt aus Australien. Ich habe ihn eingeladen, mal nach Deutschland zu kommen und so weiter. Und er ist unterwegs irgendwo in Singapur und plötzlich sagt der Herr zu ihm, das Geld, das du sparst für deine Kirche, er hat etwa 600.000 australische Dollars in der Kasse gehabt. Dann sagt der Herr zu ihm, das Geld gibst dem Bruder da, wo er gerade sein Projekt baut. Hilf ihm. Er kommt nach Hause und sagt, Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, ich soll das Geld der Gemeinde dort und dort geben. Die Brüder haben gesagt, du bist verrückt. Aber er sagt, ich habe vom Herrn und ich nehme es an, das ist wichtig. Wir geben dort das Geld. Zu Hause ist fast die Gemeinde auseinandergebrochen. Und ist auch auseinandergebrochen. So, und die meisten Leute von der Gemeinde sind weggegangen, weil der Prediger ihr Geld ins Ausland verschenkt hat für die Gemeinde. Du willst von Gott versorgt werden. Weißt du, du musst auch manchmal durch Krisen gehen, durch Raben- und Witwensituationen und Wüsten, damit du die Versorgung Gottes lernst. Und er hat gesagt, Herr, am Schluss hat er nur noch 30 Leute übrig gehabt. Nur noch 30 Leute. War ganz tief unten. Und sagt, Herr, bist du wirklich, der zu mir geredet hat? Oder war das ein Dämon, ein böser Geist, der mich jetzt in die Irre geführt hat und mich ruiniert hat? Und er steht da. Und dann betet er in sein Büro, ist verzweifelt, weiß nicht mehr weiter, wie soll es weitergehen. Plötzlich klopft jemand an der Tür. Sind Sie Herr? Sowieso. Sagt er, ja. Was machen Sie? Ich soll Ihnen helfen. Was mache ich? Stehe da, bin am Ende. Und dann sagt er, ja, aber Sie müssen irgendwas vorhaben, Sie planen etwas. Ja, sagt er, ich habe geplant, eine Kirche zu bauen. Und diese Kirche, aber die kostet so viel Geld, das kann ich nicht bauen. Hat natürlich nicht gesagt, dass er das Geld verschenkt hat, dass er das schon angespart hatte für das Bauen. Sagt er, und was haben Sie vor? Sagt die und die Kirche. Und drängt ihn, er soll also rauspacken, was er vorhat, die und die Kirche. Sagt er, machen Sie das, ich bezahle es. Dieser Geschäftsmann, das war der geizigste Geschäftsmann in dieser Stadt. Der geizigste, hat er gesagt. Der hat also niemand was gegönnt und die Leute wollten mit ihm nichts zu tun haben. Er war ein Halsabschneider. Und er war im Walkman, also lief, hat sein Jogging gemacht, hat schon einen Herzinfarkt gehabt und dann sagt er in eine Stimme zu ihm, während er so läuft. Bau, geh zu dem und dem hin und hilf ihm und tu das, führ das aus, was der macht und ich werde dich heilen, du wirst gesund werden. Und dann kommt er hin und wie gesagt, finanziert, die Kirche steht, das ist die Hillsong Church in Australien. Ja, das ist diese Gemeinde. Und der hat alles bezahlt und er lebt guten Mutes und so weiter. Das ist die Geschichte, wie Gott segnet, wie Gott wirkt. Vielleicht sind wir am Ende, wir können nicht mehr weiter, aber da fängt Gott an. Halleluja. Diese Hillsong, die jetzt weltweit ein großer Segen ist, mit ihren Lieder und Chorus und Anbetung und Lobpreis etc. Aber die war ganz tief unten, bis auf 30 Leute runtergewirtschaftet. Du siehst, was Gott kann. Und schon passiert. Du musst Gott zutrauen. Gott kann den geizigsten Menschen in der Stadt zum großzügigsten Menschen machen. Gott kann's. Gott kann's.